HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Leute, der Traum unserer Kindheit wird wahr. Pokémon kommen in die echte Welt.
Ich will der Allerbeste sein. Keiner vor mir war. Ganz allein fand ich sie mir. Ich kenne die Gefahr.
Da hinten sind Lokmodule installiert und ich denke, wenn ich dorthin gehe, werde ich andere Spieler treffen.
Vorhin bin ich auch schon alleine mal rausgegangen und dann bin ich gleich mit zwei anderen ins Gespräch gekommen.
Ihr seid bestimmt auch gerade am Zocken, oder?
Ja! Yeah.
Zockt ihr auch?
Natürlich!
Ja. Wer zockt das denn?
Wir hören auch im Erwachsenenalter nicht auf zu spielen, weil Spiele einfach viel bieten, was die Realität nicht bieten kann.
Warum zockst du?
Warum ich zocke? Einfach aus Interesse und dann hat es mich irgendwann gepackt.
Ist geil, ne?
Ja, total.
Also es ist wirklich unfassbar, wie viele dieses Spiel spielen. Ich sag nur gerade, es ist 1 Uhr nachmittags. Ja, es ist ein Arbeitstag, heute ist Donnerstag. Und okay, wir waren vor der Uni, aber da saßen ja locker 30 Leute, die es gezockt haben. Spielst du auch?
Okay, ab. Hast du's?
Komm schon.
Ja.
Was tun diese Menschen da? Vielleicht haben sie sich diese Frage in den letzten Tagen auch schon gestellt. Wenn sie Menschengruppen gesehen haben, auf die Smartphones starren, teilweise wie ferngesteuert über Plätze streifend, zwischendurch dann so ein Ausruf, ich hab's. Die Wahrheit ist, sie sind ferngesteuert. Tatsächlich, durch das Spiel Pokémon Go. Per Smartphone-App aufs Handy geladen, führt es die Spieler zu Plätzen, an denen sie die Pokémon-Figuren jagen und fangen können. In über 30 Ländern wird Pokémon Go mittlerweile gespielt, seit einer Woche auch in Deutschland, seit heute auch im Geburtsland der Pokémon-Figuren in Japan. Pokémon Go, die ganze Welt als Spielplatz, haben wir deswegen heute getitelt. Das Spiel nach Art einer gemeinschaftlichen Schnitzeljagd ist zu einem Massenphänomen geworden und hat uns zu dieser Sendung veranlasst. Nicht nur, weil dahinter ein riesiger Datenklau steckt und ein Mordsgeschäft, nein, es ist auch eine beeindruckende Technologie, die Augmented Reality, erweiterte Realität. Die hat schon längst auch nützlich Einzug gehalten in unseren Alltag, zum Beispiel bei Fußballübertragungen, in Architekturbüros oder in die Navigationstechnik. Und wir fragen uns, was haben wir davon? Und was daran, gerade wenn eine gigantische Wirtschaftsbranche dahinter steckt, müssen wir fürchten? Mal abgesehen davon, dass schon die ersten Spieler blind durch die Gegend stolpernd verunglückt sind. Und schließlich verlieren sich vielleicht deswegen so viele in der erweiterten digital bespielten Realität, weil ihnen die echte Welt im Jahr 2016 einfach zu anstrengend wird? Schauen wir uns zuerst die erweiterte Realität bei Pokémon Go genauer an. Moritz Gautlitz hilft uns dabei.
München Innenstadt, grau in grau, Regen 15 Grad. Mit Regenmantel und Schirm schlendere ich zum Königsplatz. 2 Stunden bis zu meinem nächsten Termin. Im Café sitzen und darauf warten wäre wesentlich angenehmer und trockener, aber im geschlossenen Raum funktioniert das GPS-Signal von meinem Smartphone nicht. Und ohne GPS kein Pokémon Go. Der japanische Spielehersteller Nintendo hat Ende der 90er Jahre mit Pokémon ein Universum für Kinder und Jugendliche geschaffen. Videospiele, eine Fernsehserie, Kinofilme, Kartensets und Merchandising-Artikel. Im Spiel geht es erstmal darum, Pokémon-Figuren zu finden. Wie auf einer digitalen Schnitzeljagd läuft das Avatar über eine Straßenkarte auf dem Bildschirm. Und zwar an den Orten, an denen sich auch der Spieler befindet. Entdeckt man ein Pokémon, schaltet sich die Kamera des Smartphones ein und die Jagd nach dem Pokémon beginnt in der Augmented Reality, der um virtuelle Elemente erweiterten Realität. Auf meiner eigenen Tour bin ich mittlerweile im Park hinter der Glyptothek am Königsplatz.
Ich weiß, du wärst schon bald. Ah, jetzt habe ich es gefangen, super.
Für Pokémon Go hat Nintendo mit dem kalifornischen Unternehmen Niantic zusammengearbeitet. Das Unternehmen aus dem Silicon Valley ging als Startup aus dem Google-Konzern hervor und arbeitete überwiegend mit Kartensoftware. Heute ist Niantic Spezialist für Augmented Reality-Programme. So wird das Spiel neben der obligatorischen Jagd nach Pokémons und Kämpfen gegen andere Spieler zur eigenen Stadterkundungssoftware. Denn für Pokébälle, die man benötigt, um die kleinen Monster zu fangen, oder für andere Spielitems gibt es viele sogenannte Pokéstops. Diese virtuellen Raststationen im Spiel sind in der Realität echte Orte, also Häuserfassaden, öffentliche Gebäude, Statuen oder Plätze. So sind in München unter anderem der Löwenbräukeller, der Hauptbahnhof oder der Rundfunkplatz im Spiel Arenen, in denen trainierte Pokémons gegeneinander antreten können. In den USA versammeln sich seit letzter Woche tausende Menschen an diversen Orten, um gemeinsam rare Pokémons zu fangen. Ein Mädchen fand sogar eine echte Leiche, weil sie das Spiel an einen Ort lockte, an dem ein rares Pokémon war. Andere nutzen die Software dafür, Spieler an abgelegene Orte zu locken, um sie dann auszurauben. Das waren bis jetzt unglückliche Zufälle. 5 Kilometer bin ich schon gelaufen. Das sagt mir mein Pokémon-Ei, das auf meinem Smartphone vor sich hin brütet. Bin ich 10 Kilometer gelaufen, schlüpft ein Wesen und ich habe meine Sammlung erweitert. Wunderbar. Das Spiel bringt also nicht nur fremde Menschen an unbekannten Orten zusammen, sondern motiviert auch zur Bewegung. Das wird wohl kaum die Absicht der Hersteller sein. Vielmehr profitiert das Unternehmen Niantic und dann wiederum Google von den Aufzeichnungen, den GPS-Trackings der einzelnen Spieler. Die letzte mobile Applikation, die hunderte Millionen von Menschen auf dem gesamten Globus angesprochen hat, war die Dating-App Tinder. Sie hat auch viele Menschen zusammengebracht. Nach nur wenigen Tagen benutzen nun mehr Menschen aktiv Pokémon Go als Tinder. Daten kann man die kleinen süßen Viecher zwar nicht, eine Gemeinsamkeit haben die beiden Apps aber trotzdem. Im Idealfall treffen fremde Menschen an unbekannten Orten aufeinander. Fazit: Nach 2 Stunden habe ich 17 Pokémon gefangen, 60 Bälle an 15 Pokéstops bekommen und 3 Kämpfe verloren.
Moritz Gaudlitz war auf Taschenmonsterjagd. Ihm macht das offensichtlich Spaß, anderen ist der Spaß schon vergangen. Wie bei allen Apps muss man auch beim Herunterladen von Pokémon Go auf seinem Smartphone so einiges durchklicken, sonst bekommt man kein Date mit den kleinen Monstern. Verbraucherschützer finden aber gerade gruselig, zu was der Nutzer alles zustimmen muss, bevor der Spielspaß beginnen kann. Heiko Dünkel, Rechtsreferent beim Verbraucherzentrale Bundesverband, guten Tag.
Guten Tag.
Einer Ihrer Kritikpunkte sind die Nutzungsbedingungen. Was ist denn daran so problematisch?
Also diese Nutzungsbedingungen, die atmen aus unserer Sicht amerikanischen Rechtsgedanken, die sind aus unserer Sicht nicht mit europäischem und deutschem Verbraucherschutzrecht in Einklang zu bringen. Wir beanstanden hier vor allen Dingen eine einseitige Vertragsgestaltung zulasten der Spiele. Das heißt, der Entwickler Niantic, der dieses Spiel betreibt, der kann hier im Grunde genommen mit dem Vertrag tun und lassen, was er will. Er kann Dienste einstellen, die man auch bezahlt, kann die Bedingungen umstricken. Man muss zum Teil nicht mehr informiert sein. Wir beanstanden vor allen Dingen an den Nutzungsbedingungen auch, dass sich Verbraucher bei Problemen mit dieser App, zum Beispiel, man könnte ja auch mal eine Rückzahlung haben wollen, weil man gerade Pokémünzen gekauft hat und irgendwas stimmt damit nicht.
Soll man sich irgendwie ein Softwareproblem tritt auf oder
genau,
sowas und die sind wieder weg?
Mhm. Bei Problemen soll man sich an Schiedsgerichte in den USA wenden und sich mit diesen herumschlagen und dabei soll dann auch noch kalifornisches Recht anwendbar sein, obwohl ja die deutschen und europäischen Verbraucherschutzrechte viel weitergehen teilweise und das soll hier ausgeschlossen sein.
Das heißt, Sie reklamieren, wenn dieses Spiel in Deutschland gespielt wird, müssen auch die Nutzungsbedingungen deutschem Recht folgen?
Ja, aus unserer Sicht ist das ja eigentlich auch eine Selbstverständlichkeit, wenn Sie als amerikanisches Unternehmen in Deutschland oder auch Europa, Verbraucherschutzrechte sind ja häufig europäisch ausgestaltet, Geschäfte machen wollen, dann sollten Sie sich auch an Recht hier halten. Andersrum wäre es, glaube ich, auch keine Frage.
Und betrifft das nicht Nintendo, sondern Sie sprachen jetzt von Niantic, von dem Entwickler?
Ja, da muss man genau hingucken, wen nimmt man für solche Sachen in Anspruch. Die Rechte an Pokémon an sich, an diesen Tieren, hat, glaube ich, Nintendo. Das Spiel selber wird von der Entwicklungsfirma Niantic herausgegeben und die sind auch für die Nutzungsbedingungen verantwortlich.
Ihre Kritik betrifft nicht nur die Geschäftsbedingungen, sondern auch den Umgang mit den Daten. Auch da haben Sie mehr als Bedenken. Was kann denn Niantic oder Nintendo dann, was können die damit machen?
Ja, die Datenschutzbestimmungen sind uns auch besonders aufgestoßen, weil wir hier ein Spiel haben, was gar nicht gespielt werden kann, wenn nicht umfangreich auch Standortdaten abgegriffen werden. Dasselbe beanstanden wir gar nicht. Ohne diese Daten könnte das Spiel auch gar nicht gespielt werden. Das muss jeder selber entscheiden, wie weit er damit klarkommt. Was wir beanstanden ist, dass sich die Firma in ihren Datenschutzbestimmungen sehr, sehr viel herausnimmt, was es mit diesen Daten anstellen kann. Das wird gar nicht so richtig klar. Es sind auf jeden Fall relativ weitgehende Klauseln. Da können zum Beispiel Daten, Nutzungsprofile, was immer man da gesammelt hat, auch an Dritte herausgegeben werden zu irgendwelchen Zwecken, die sich dann die Firma selber geben darf.
Aber Sie haben es eben schon mal kurz angesprochen. Müssen Sie denn die Verbraucher schützen? Muss der Betreiber, der Spielebetreiber oder Entwickler die Verbraucher schützen? Oder haben die Verbraucher da nicht selbst eine Verantwortung, auch das sich überhaupt mal ordentlich anzugucken und nicht gleich zu sagen, zustimmen?
Na, wir sind ja hier als Verbraucherschutzverein auch schon gesetzlich aufgerufen, solche Verstöße zu untersuchen. Gerade in den Bereichen, wo der einzelne Verbraucher damit möglicherweise überfordert wäre, liegt unser Aufgabenbereich. Wir haben Rechte, kollektivrechtlich gegen solche Nutzungsbedingungen vorzugehen und das tun wir auch schon seit Jahrzehnten, wenn man so will.
Und was wollen Sie jetzt erreichen, wenn Sie an die Firma herangetreten sind, Herr Dunkel? Wollen Sie, dass danach gebessert wird oder würden Sie sagen, ne, notfalls muss das Spiel vom Markt?
Also unsere Intention ist natürlich nicht, den Leuten hier den Spielespaß zu verderben. Wir sind auch keine schlechtlaunige Gouvernante, sondern wir wollen einfach, dass das Unternehmen sich an geltendes Recht hält. Nach unserer Auffassung gibt es hier eben diese Beanstandung. Wir haben Niantic jetzt aufgefordert, uns eine Unterlassungserklärung, eine Strafbewehr zuzusenden. Wenn sie das nicht machen, dann würden wir vor einem deutschen Gericht klagen. Das haben wir auch schon gegen Google und Amazon und andere Unternehmen gemacht. Und ist sozusagen unser Brot- und Buttergeschäft. Und dann würden die im für uns positivsten Fall dazu verurteilt werden, diese Benutzungsbedingungen nicht mehr zu benutzen. Also die Datenschutzbedingungen und die Nutzungsbedingungen. Und die müssten die dann umschreiben und an europäisches Recht anpassen und an deutsches. Und ja, das ist unser Ziel.
Und was kann so lange der Nutzer tun?
Na, der Nutzer selber muss natürlich ein bisschen überlegen, ob er sich überhaupt mit einem Spiel abgibt, was dermaßen Daten aufsaugt, auch höchstpersönliche Daten ja vor allen Dingen. Sie sind ja auch laut der Datenschutzbestimmung angehalten, da wahrheitsgemäße Angaben zu machen. Und dann weiß das Unternehmen im Grunde genommen immer, wo sie sich aufhalten, was sie gerade machen. Das wird dann vielleicht auch mit anderen Daten kombiniert. Da muss man sich selber drüber im Klaren sein. Wir sind da nicht bevormundend. Dieses Spiel scheint ja auch sehr viel Spaß zu machen und die Kids kommen mal raus aus ihren dunklen Zimmern. Auch ein positiver Aspekt. Ja, ansonsten versuchen wir natürlich, die Probleme schon im Vorfeld dadurch auszuräumen, dass dann eben deutsches Recht anwendbar sein wird, hoffentlich.
Nutzungsbedingungen und Datenschutz von Pokémon Go entsprechen nicht deutschem Recht und auch nicht deutschen Verbraucherschutzregeln, sagt Heiko Dünkel, Rechtsreferent beim Verbraucherzentrale Bundesverband, der gegen diese Unternehmen jetzt vorgeht. Ganz herzlichen Dank, Herr Dünkel. Pokémon Go, die ganze Welt als Spielplatz, der Tag in HR2 Kultur. Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Worts Mensch ist. Und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. So hat es Friedrich Schiller formuliert in seiner Schrift über die ästhetische Erziehung des Menschen. Er wird erst Persönlichkeit und entwickelt seine Fähigkeiten über das Spiel, der Homo Ludens. So formuliert es der niederländische Kulturhistoriker Johann Heusinger 1938 in seinem gleichnamigen Buch.
Spiel ist nicht das gewöhnliche oder das eigentliche Leben. Es ist vielmehr das Heraustreten aus ihm in eine zeitweilige Sphäre von Aktivität mit einer eigenen Tendenz. Schon das kleine Kind weiß genau, dass es bloß so tut, dass alles bloß zum Spaß ist. Wir haben schon darauf aufmerksam gemacht, dass das Bewusstsein, bloß zu spielen, gar nicht ausschließt, dass dies bloße Spielen mit dem größten Ernst vor sich gehen kann, ja, mit einer Hingabe, die in Begeisterung übergeht und die Bezeichnung bloß zeitweilig vollkommen aufhebt. Jedes Spiel kann jederzeit den Spielenden ganz in Beschlag nehmen. Der Gegensatz Spiel, Ernst bleibt stets schwebend. Die Minderwertigkeit des Spiels hat ihre Grenze im Mehrwert des Ernsts. Das Spiel schlägt in Ernst um und der Ernst in Spiel.
Johann Heusinger, Homo Ludens. Wir blättern später noch einmal beim spielenden Menschen. Der Tag in HR2 Kultur. In über 30 Ländern wird Pokémon Go jetzt schon gespielt und der benannte kritische Umgang mit Datenschutz und Kundenrechten scheint die Nutzer wenig zu stören. Auch die nicht, die die Monster im Rhein-Main-Gebiet jagen und schon dabei sind, ganze Monsterjäger-Events zu planen.
Das barocke Schloss Philippsruhe in Hanau. Im Schlosspark ist der Rasen saftig grün und riecht wie frisch gemäht. Auf einem der gelbbraunen Schotterwege stehen rund 50 Menschen in einer Gruppe. Sie starren auf ihre Smartphones, denn sie jagen Pokémon. So wie der 23 Jahre alte Christoph.
Dass du halt die Pokémon in deinem Alltag findest, fand ich halt super witzig. Und wenn ich Zeit habe und sonst nichts zu tun habe, ja, dann bin ich am Start und laufe ein bisschen rum. Weil das ist wenigstens noch ein Computerspiel, was man draußen wirklich spielt. Und ich glaube, es gab halt bisher kein anderes Spiel, was Leute so rausgetrieben hat.
Es ist eine Art Schnitzeljagd. Auf einer Karte wird mit Hilfe der GPS-Daten angezeigt, wo man sich gerade befindet. Kommt man in die Nähe eines Pokémon, ploppt es auf der Karte auf. Dann öffnet sich die Kamera des Smartphones und man sieht das Pokémon vor sich stehen. Auf dem Rasen des Schlossparks, in der Fußgängerzone oder an der Bushaltestelle. Dann muss man es nur noch einfangen. Christoph und Mitspielerin Katrin haben darin schon Übung.
Es ist hier!
Achso, da ist es. Da steht's.
Es ist gerade aufgetaucht. Okay, hab's. Hast ja, du's? Hast du's?
Komm schon.
Ja.
Das Pokémon ist eingefangen, weiter geht's auf der Suche nach mehr. An Sehenswürdigkeiten oder anderen besonderen Orten soll man sie vermehrt finden. Deshalb sammeln sich hier auch die Spiele. Ein Computerspiel also, das in der realen Welt stattfindet und das Leute zusammenbringt, sagt der 20-jährige Dennis.
Vorhin bin ich auch schon alleine mal rausgegangen und dann bin ich gleich mit zwei anderen ins Gespräch gekommen. Und ich finde, das haben die schon gut gemacht, ja. Dass man sich ein bisschen unterhalten kann. Ist man nicht so isoliert. Finde ich schon gut.
Das sehen auch andere so. Laut Facebook wollen knapp 3000 Menschen in der kommenden Woche an einer Pokémon-Nachtwanderung durch Frankfurt teilnehmen. Tendenz steigend. Ins Leben gerufen wurde die Veranstaltung von den beiden Studenten Henry und Malte. Malte ist von der Rückmeldung überwältigt.
Wir haben das eigentlich aus Spaß gestartet, weil wir dachten, okay, es werden so 10 Leute von unseren Freunden und vielleicht noch deren Freunde, so 20, 30 Leute. Aber das Ausmaß, was es jetzt hat, das ist schon ganz schön krass.
Die Parks und Innenstädte Hessens sind momentan voll von Pokémon-Jägern. Der ADAC hat davor gewarnt, trotz der Jagd nicht unachtsam über Straßen zu laufen. Bisher ist es laut Polizei in Hessen aber noch zu keinen Unfällen wegen des Spiels gekommen. Und deshalb geht die Pokémon-Jagd auch weiter.
Also könnten wir in die Richtung laufen, wenn du magst.
Nein, gehen wir nochmal einen Schritt zurück.
Heiko Schneider über die Pokémon-Welle im Rhein-Main-Gebiet. Eine Gefahr des neuen Spieles besteht also ganz physisch. Die Spieler gucken auf ihr Smartphone statt auf die Straße. Noch andere Gefahren sieht Thomas Feibel, Mitbegründer des Kindersoftwarepreises Tommy, Tester von PC-Spielen und auch Autor von zahlreichen Ratgebern zur Mediennutzung. Guten Tag, Herr Feibel.
Hallo.
Haben Sie selbst schon mal Pokémon-Figuren gejagt?
Ja, früher, also auf dem Nintendo-Gerät. Aber jetzt bei Pokémon Go, muss ich sagen, da geht mir so dieser Hype ein bisschen auf die Nerven. Und da reagiere ich eigentlich immer wie auch bei Bestsellern. Da schließe ich mich immer ein und denke, ich will damit gar nichts zu tun haben. Aber natürlich ist es ja gar nicht möglich, Pokémon Go aus dem Weg zu gehen, weil das springt sie ja überall an. Also entweder begegnen sie auf der Straße Leute oder aber die Nachrichten, die Zeitungs- und Online-Nachrichten sind voll damit. Und eins kurioser als das andere und dann weiß einer noch was Witziges und da ist mein Reflex vielleicht nicht professionell, aber irgendwie lasst mich doch in Ruhe.
Was schreckt Sie denn so ab?
Ich kann gar nicht sagen, dass mich da was abschreckt, aber das ist einfach, ich habe immer einen riesen Respekt vor Spielen, von denen ich nicht absehen kann, wann sind sie denn mal zu Ende. Und das ist ja auch ganz oft so, dass heute Spiele gemacht werden, die gar kein klassisches Ende oft auch haben. Und das ist dann auch sehr schwierig, dann auch als Kind zum Beispiel ein Spielende zu finden. Das ist so ähnlich wie bei Lindenstraße. Aber ich finde natürlich auch toll, also ich muss auch was Bewundernswertes sagen, aber das ist eher so aus dem wirtschaftlichen Bereich. Ich finde es natürlich toll, dass eine Firma wie Nintendo mit den Pokémons jetzt dann doch wieder richtig Erfolg hat, denn letztendlich ist es ja so, dass die ganzen Konsolenmärkte so leiden unter den ganzen Apps und das ist jetzt so der erste große Ausflug mit einem Riesenerfolg, wo die berühmten Pokémon-Figuren eben jetzt auf anderen Geräten funktionieren.
Ja, aus wirtschaftlicher Sicht auf jeden Fall, aber Sie sagen trotzdem, beäugen Sie das durchaus auch kritisch. Das Ende ist nicht absehbar, man weiß nie, wann man am Ziel ist. Es heißt ja aber auch oder es führt auch dazu, dass auch das Geschäft nicht wirklich irgendwo zu Ende ist, sondern in dem Spiel bewusst auch, ja, ich sag mal so kleine Anfütterungssäckchen ausgelegt werden, wo man Lust auf mehr bekommt.
Ja, aber das ist, glaube ich, inzwischen fast so eine Art Standard, wobei ich das nicht gut heiße. Und das ist nämlich, das Stichwort dazu heißt oft Free-to-Play. Das heißt, man kann kostenlos spielen. Bei anderen Spielen ist es dann so, bekommen Sie Diamanten geschenkt, bekommen Sie Waffen geschenkt, bekommen Sie alles geschenkt, was zum Bezahlsystem des Spiels gehört. Und dann irgendwann werden Sie merken im Spiel, huch, ich brauche ja doch wieder mehr Diamanten, weil Sie haben schon alles verbraten. Und dann können Sie halt kaufen. Dann kosten die vielleicht 89 Cent. Oder man kauft 10 für 9,99 und so weiter. Und natürlich ist man im Flow des Spiels, wenn man dabei ist zu spielen, viel eher bereit, sein Geld auszugeben, als wenn man sich das vorher reiflich überlegt hätte. Und da nehmen die Firmen ganz schön viel Geld ein. Also eines der bekanntesten Spiele heißt Clash of Clans. Und als ich das letzte Mal, ich glaube 2013 war es mal, geguckt habe, was die denn so mit In-App-Käufen verdienen, dann waren es damals 2,6 Millionen Dollar, die sie am Tag verdienen. Und dabei will ich auch gar nicht das Spiel schlecht machen, aber es ist auch nur eine Firma, es ist nur ein Spiel, aber ganz, ganz viele Spiele funktionieren so und das ist natürlich ein großer Markt und die Leute geben oft mehr Geld aus, als wenn sie sich jetzt, was weiß ich, ein reguläres Konsolenspiel gekauft hätten.
Also In-App-Käufe heißt, ich spiele über eine App ein Spiel und dann wird mir während des Spiels etwas angeboten.
Nee, sie können. Es gibt zwei Arten von Spielen in dieser Richtung. Das ist einmal, sie müssen was kaufen, sonst geht es nicht weiter. Und dann gibt es auch die sagen, nee, sie können auch ein paar Level zurückgehen und sich das nochmal verdienen. Und dann kann man sich das, ohne Geld auszugeben, spielerisch verdienen. Aber In-App-Käufe sind im Prinzip die Angebote, die man in der App kaufen kann. Gibt es übrigens nicht nur bei Spielen, gibt es auch bei Lernsoftware. Also es gibt Lernsoftware, da kostet ein Fach für erste Klasse, was weiß ich, 2,99 € als In-App-Kauf.
Da ist also schon klar, dass es die, die das Spiel auf den Markt bringen und damit Geld verdienen wollen, auch darauf abgesehen haben, dass man irgendwie dabei bleiben will, dass man mehr will, dass man Erfolg will. Inwieweit sehen Sie denn, Herr Feibel, auch als einer, der eben schon seit vielen, vielen Jahren diese Spielewelt beobachtet, auch die Gefahr, dass auch das, ich sag mal, gekapert wird, diese Spielewelt, um auch Akzente in den Kinderhirnen oder in den Hirnen von jungen Menschen zu hinterlassen, bestimmte Marken zu positionieren, Bedürfnisse zu erzeugen?
Da würde ich gar nicht bei den Spielen anfangen, da würde ich einfach viel früher anfangen, nämlich bei den Geräten. Und die Geräte waren früher, was weiß ich, es gab irgendwie ein Gameboy oder es gibt eine Playstation und so weiter, und das waren alles Sachen, die hat man sich als Kind ja selbst oft nicht kaufen können, die hat man sich gewünscht, und wenn man ein Spiel wollte, dann war das auch relativ teuer. Heute haben sehr, sehr viele Kinder ein Smartphone, bereits in der Grundschule, 3., 4. Klasse ist das schon relativ verbreitet. Die Kinder entscheiden alleine jetzt mit Hilfe von Karten, also Gutscheinkarten, was sie kaufen. Das geht also an den Eltern jetzt vorbei. Und diese Gutscheinkarten, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, finde ich. Diese Gutscheinkarten sind ja nochmal erfunden worden, nicht aus irgendwelchen, was weiß ich, mitleidigen Gefühlen heraus, sondern eigentlich eher deswegen, damit Bevölkerungsgruppen, die nicht über Kreditkarten verfügen, am Einkaufen bei Apps und im Internet ja partizipieren können. Und damit sind auch Kinder und Schüler gemeint. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, wenn ein Kind ein eigenes Smartphone hat, dann wird es relativ früh zum Kunden konditioniert. Denn sie können ja heute, wie gesagt, alles damit kaufen. Das ist ja so eine zentrale Leitstelle, die man ja mit sich rumträgt wie ein Geldbeutel. Man hat es immer dabei, man kann immer einkaufen. Ich zum Beispiel kaufe damit meine Fahrkarten von der U-Bahn. Und aber Kinder werden eben sehr früh, wird ihnen klar gemacht, ja, du kannst mit dem Handy bezahlen, du kannst auch an der Kasse, inzwischen ja auch bei Aldi, an der Kasse bezahlen. Es gibt immer mehr Läden, wo das auch geht. Das heißt also, sehr früh wird man Kunde. Und das finde ich einfach auch schwierig. Also ich finde es auch schwierig, Kindern zu vermitteln, wenn Erwachsene eigentlich genauso sind.
Das stimmt, aber dennoch sind Sie ja jemand, der nicht immer in der Ecke meckernd und mahnend steht und immer nur sagt, hört auf und lasst das alles, sondern Sie spielen, Sie testen, Sie schreiben Ratgeber zur Mediennutzung. Ist das denn dann so, dass Sie sagen, grundsätzlich ja, aber bitte nicht Pokémon Go, ich habe da ein paar bessere Ideen?
Ich würde grundsätzlich mich nicht vor irgendwelche Spiele stellen und sagen, spiel die nicht, sondern man muss eben seine Erfahrungen machen. Und was ich halt wichtig finde, ist, dass man eben die Spiele auch kritisch beurteilt. Also dass man eben sich jetzt nicht von ihnen so einnehmen lässt, sondern dass man immer den kritischen Blick bewahrt. Tatsächlich bin ich aber der Meinung, dass es heute ganz, ganz andere Felder von spannenden Apps gibt, die auch spielerisch sind, aber keine Spiele. Und das ist nämlich, wie wir ja wissen, ist das Internet ja ein Gestaltungsmedium. Und mit dem Tablet und dem Smartphone haben wir zum ersten Mal ein Instrument, so ein Multi-Instrument, mit dem man alles gleichzeitig machen kann. Also Sie können damit Fotos machen, Sie können die Fotos verarbeiten, Sie können sie gleichzeitig online stellen. Und dazu gibt es eben auch nochmal Apps, mit denen zum Beispiel bereits Grundschüler ab der 3. Klasse ihr eigenes E-Book machen können. Das heißt, das Programm heißt Book Creator und kostet, glaube ich, 5 €. Und es gibt auch noch eine andere App, die heißt Comic Life. Damit kann man dann aus bereits vorhandenen Fotos oder Fotos, die man gerade macht, seinen eigenen Comic oder seinen Fotoroman erstellen. Es gibt Musikprogramme, mit denen man seine eigenen Stücke komponieren kann. Es gibt eine App, die heißt Opera Maker, die ist sogar kostenlos. Damit kann man spielerisch so versuchen, seine eigene Oper zu kreieren. Also es gibt unglaublich viel noch Angebote im kreativen Bereich, und da sehe ich ehrlich gesagt auch so ein bisschen so die Zukunft, wenn denn das Internet besser werden soll, dann doch nur durch uns.
Weniger konsumieren, kreativ sein, sagt Thomas Feibel, Mitbegründer des Kindersoftwarepreises Tommy und Tester von PC-Spielen, Autor von Ratgebern zur richtigen Mediennutzung. Ganz herzlichen Dank. Da kommt es vielleicht doch auf die Art des Spieles an, mit der der Mensch seine Fähigkeiten und seine Persönlichkeit entwickeln kann. Noch einmal nachgelesen bei Johann Heusinger, Homo Ludens.
Die großen ursprünglichen Betätigungen des menschlichen Zusammenlebens sind alle bereits von Spiel durchwoben. Man nehme die Sprache, dies erste und höchste Werkzeug, das der Mensch sich formt, um mitteilen, lehren, gebieten zu können. Die Sprache, mit der er unterscheidet, bestimmt, feststellt, kurzum nennt. Das heißt, die Dinge in das Gebiet des Geistes emporhebt. Spielend springt der sprachschöpfende Geist immer wieder vom Stofflichen zum Gedachten hinüber. Hinter einem jeden Ausdruck für etwas Abstraktes steht eine Metapher, und in jeder Metapher steckt ein Wortspiel. So schafft sich die Menschheit immer wieder ihren Ausdruck für das Dasein, eine zweite, erdichtete Welt neben der Welt der Natur. Oder man nehme den Mythos, der ebenfalls eine Verbildlichung des Daseins ist, nur weiter verarbeitet als das einzelne Wort. Durch den Mythos sucht der frühe Mensch das Irdische zu erklären, und durch ihn gründet er die Dinge im Göttlichen. In jeder dieser launenhaften Fantasien, mit denen der Mythos das Vorhandene bekleidet, spielt ein erfindungsreicher Geist am Rande von Scherz und Ernst. Und schließlich betrachte man den Kult. Die frühe Gemeinschaft vollzieht ihre heiligen Handlungen, die ihr dazu dienen, das Heil der Welt zu verbürgen, ihre Weihen, ihre Opfer und ihre Mysterien, in reinem Spielen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Homo Ludens, der spielende Mensch. H2 der Tag, Pokémon Go, die ganze Welt als Spielplatz. Nicht erst jetzt spielt er digital, der Mensch, aber er spielt jetzt auch draußen und verbindet dabei die digitale mit der realen Welt. Allen voran freut es Nintendo, den Konzern, der das neue Smartphone-Spiel Pokémon Go auf den Markt gebracht hat. Innerhalb weniger Tage hatte es mehr tägliche Nutzer als der Kurznachrichtendienst Twitter. Und das weltweit. Es freut aber noch viele andere, die sich dank der Monster-App die eigenen Taschen voll machen. Ursula Mayer über das Geld hinter dem Spiel.
Das Smartphone-Spiel Pokémon Go zu installieren und zu spielen ist kostenlos. Nintendo verdient trotzdem daran, sagt Klaus-Peter Ernst, Professor für Wirtschaftsinformatik an der University of Applied Sciences in Frankfurt.
Wenn ich dann einen größeren Beutel haben möchte, wo ich dann vielleicht mehr Gegenstände, die innerhalb des Spiels benötigt werden, mit mir rumtragen kann, die muss ich dann mit den sogenannten Pokémon-Münzen kaufen. Und diese Pokémon-Münzen kann ich entweder im Spiel bekommen, wenn ich sehr, sehr lange spiele, oder ich kann gegen Echtgeld diese Münzen erstehen.
Dann fließt also Geld, aber das bekommt Nintendo längst nicht alleine.
Nintendo selbst hat das Spiel nicht entwickelt, das war Niantic. Aber Nintendo wird dennoch an dem großen Erfolg des Spiels teilhaben über ihr Investment in diese Firma.
Eine weitere Einnahmequelle für Nintendo, das sind die Lizenzgebühren für die Namen und die Darstellung der Monster. Doch wie viel bleibt am Ende hängen? Das weiß keiner so genau. Zunächst ließen sich auch Anleger vom Pokémon Go-Fieber anstecken. Sie kauften reihenweise Aktien von Nintendo, bis sich der Wert der Aktie verdoppelte in ganz kurzer Zeit. Doch jetzt werden einige skeptisch, zum Beispiel diese Aktienhändler.
Hypes halten ja in der Regel immer nur eine sehr, sehr kurze Zeit an und bin fest davon überzeugt, dass sich das alles in Wohlgefallen alles auflösen wird.
Man kann damit bestimmt Geld verdienen, aber ob es so viel Geld ist, wie der Markt hier annimmt, da zweifle ich doch sehr stark.
Optimistischer ist da Wirtschaftsinformatiker Klaus-Peter Ernst. Sehr lukrativ könnte es für Nintendo sein, glaubt er, wenn der Konzern sich immer mehr Partner sucht, wie die Fastfood-Kette McDonald's.
Wenn eine große deutsche Handelskette eines der seltensten Pokémon, das Mewtwo, exklusiv in seinen Geschäften anbieten würde, dass das natürlich dann die Spieler anlocken würde, dahin zu gehen.
Dafür würden die Unternehmen bezahlen, schätzt der Spielespezialist. Außerdem könnte Nintendo weitere Spiele für Smartphones herausbringen, etwa eine Handy-Version von Super Mario. Spiele, die der japanische Konzern dann selbst entwickelt. Das wäre ein Schritt weg vom herkömmlichen Geschäftsmodell mit Videospielen und Spielekonsolen wie der Wii. Über 100 Millionen Exemplare hat Nintendo allein davon zwar schon verkauft, aber der Konzern muss viel Geld in die Entwicklung solcher Konsolen stecken, verdient damit weniger an jedem einzelnen Gerät, meint Klaus-Peter Ernst, und es gibt viel Konkurrenz.
Die typischen Konkurrenten sind Microsoft mit seiner Xbox oder auch Sony mit seiner PlayStation. Aber was, denke ich, in der Zukunft immer mehr Relevanz gewinnen wird, sind gerade auch die Entwickler, die für Smartphones Videospiele entwickeln.
Die hätten einen klaren Vorteil, sagt der Spielespezialist, während eine Konsole gerne mehrere hundert Euro kostet, die der Kunde erstmal zahlen muss, hat ein Smartphone heutzutage sowieso schon fast jeder mit dabei. Deshalb glaubt er daran, dass der Markt für Smartphone-Spiele in Zukunft deutlich wachsen dürfte. Das könnte auch Nintendo mehr Wachstum bescheren. Das braucht der japanische Konzern dringend. Im vergangenen Jahr schrumpfte der Umsatz um 8% auf etwa 4 Milliarden Euro. Der Gewinn brach regelrecht ein um rund 60% auf 130 Millionen Euro. Da übt sich der Spielehersteller auch mit Hinblick auf die Zukunft erst einmal in Zurückhaltung. Das neue Spiel, nämlich mit den Smartphone-Spielen, hat für Nintendo ja auch erst begonnen.
Da lässt sich reales Geld verdienen. So gesehen geht real und digital bestens Hand in Hand. HR2 der Tag. Die virtuelle Welt ist kein rechtsfreier Raum. So wird getröstet und gemahnt, wenn mal wieder am Rande des Rechtssystems gehandelt, gepostet oder kommentiert wird. Aber wie sieht es denn wirklich aus mit den realen Rechten in der virtuellen Welt? Dr. Andreas Lober, Rechtsanwalt in Frankfurt, spezialisiert auf Recht und Gesetz in der Online-Welt. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Fuhrmann.
Eröffnet sich denn in der Online-Welt juristisch gesehen eine Parallelwelt, sodass dort wirklich leichter Geld verdient werden kann?
Es eröffnet sich sicher eine Parallelwelt insofern, als es in der Online-Welt, in der virtuellen Welt zum Teil eigene Gesetze gibt. Das setze ich jetzt in Anführungszeichen. Eigene Gesetze, nämlich die Nutzungsbedingungen, die der Anbieter der Online-Welt selber setzt. Gleichzeitig gelten aber auch daneben die Gesetze der realen Welt. Lässt sich doch leichter Geld verdienen? Es lässt sich jedenfalls anders Geld verdienen. Für den Hersteller von solchen Online-Welten lässt sich deshalb relativ leicht Geld verdienen, weil er keine Produktionskosten hat. Wenn er einmal das Spiel entwickelt hat, dann muss beispielsweise nichts hergestellt oder vervielfältigt werden. Gleichzeitig eröffnen sich auch Geschäftschancen, beispielsweise für Spiele. Die haben aber ihre Grenzen, insbesondere in den Rechten, die sich der Anbieter der Online-Welt vorbehält.
Aber man kann zum Beispiel dann in diesen Spielen Werbung platzieren, in dem Fall von Pokémon Go sehr passend vielleicht dann zu dem Ort, wo jemand gerade sich aufhält. Oder man kann natürlich auch in einem Spiel mit virtuellen Gütern handeln.
Das Erste, die Werbung in dem Spiel, eine Möglichkeit, die bieten tatsächlich viele Spiele an, beziehungsweise die Spieleanbieter sehen das als eigene Einnahmequelle an und so können sie die Spiele kostenlos anbieten. Das Zweite, dass tatsächlich Spieler beispielsweise sehr gut spielen und dann selber erspielte Gegenstände weiterverkaufen oder ja bei Pokémon vielleicht auch selber trainierte Pokémons weiterverkaufen oder auch den ganzen Account mit schönen Pokémons weiterverkaufen. Das wird tatsächlich gemacht. Das sehen aber die meisten Spieleanbieter nicht gerne und gehen gelegentlich auch juristisch dagegen vor.
Was sie natürlich schon tun, die Spieleanbieter solcher Online-Spiele, ist ihren eigenen Inhalt besser schützen. Wahrscheinlich jetzt als irgendwelche Spiele, die ich auf CD kaufe, weil man ja ständig über Herunterladen von Daten das Spiel quasi aktualisieren muss. Und man kann das eigentlich gar nicht so gut klauen. Ist das auch ein juristisches Thema?
Ja, in der Tat. Deshalb ist das Geschäftsmodell von Pokémon Go so interessant für alle beteiligten Unternehmen. Wir haben ja klassisch das Thema, schon seit es Computerspiele gibt, dass die Spiele raubkopiert werden. Das haben wir genauso bei Musik, das haben wir genauso bei Filmen. Seit einigen Jahren beobachten wir dann die kostenlos angebotenen Spiele, die Free-to-Play-Spiele. Bei denen wird das Spiel von vornherein zunächst mal kostenlos angeboten. Das heißt, es gibt kein Interesse mehr für den Nutzer, das Spiel illegal zu kopieren. Allerdings haben wir da in den letzten Jahren die Entwicklung gesehen, dass es Leute gibt, die dann die gesamte Server-Software, also die zentrale Software, die das gesamte Spiel für alle Nutzer steuert, kopieren und dann zum Teil auf dubiosen Servern anbieten, um sozusagen damit in Konkurrenz zum Spieleanbieter zu treten. Das ist natürlich genauso illegal. Das sind Urheberrechtsverstöße. Da stoßen wir nur zum Teil in praktische Schwierigkeiten bei der Rechtsdurchsetzung, weil häufig diese Piratenserver in seltsamen Ländern oder exotischen Ländern angeboten werden, wo wir von Deutschland aus, von Europa aus ganz schwer rankommen, um die Rechte durchzusetzen. Pokémon Go geht hier noch einen Schritt weiter und sichert das Geschäftsmodell deshalb noch besonders gut ab, weil ich hier den Aspekt mit der Augmented Reality habe, mit Geolokalisierung. Das heißt, hier muss tatsächlich das Spiel ständig an einen Server angebunden sein, der mit der realen Welt kommuniziert. Das zu kopieren wird sehr, sehr schwierig sein. Außerdem wird bei Pokémon Go noch Werbung erzielt mit geolokalisierter Werbung. Und auch das lässt sich natürlich schwer schwer kopieren, weil ich als Anbieter von einem Piratenserver natürlich nicht beispielsweise bei McDonald's vorstellig werden kann und denen eine Partnerschaft anbieten.
Wenn Sie jetzt, Herr Lober, gerade das ansprechen, bei McDonald's, also bei einer Fastfood-Kette oder irgendeiner anderen, könnte man natürlich auch sagen, wenn jetzt da diese Pokémon-Figuren unterwegs sind, dann haben wir ja hier eine sehr besondere Vermischung von digitaler und realen Welt. Das heißt, die gehen ja in eine Räumlichkeit, zum Beispiel in ein Restaurant oder rein. Also gehen natürlich nicht, sondern nur in der programmierten Wirklichkeit befinden sie sich darin. Sie gehen im Holocaust-Denkmal spazieren oder im indonesischen Präsidentenpalast, wo jetzt schon ein Verbotsschild aufgestellt wurde. Das heißt, hier gehen eigentlich diese digitalen Figuren über weltlich juristische Grenzen. Also muss ein Pokémon auch zum Beispiel das Hausrecht achten?
Ja, der Pokémon wohl nicht, aber der Nutzer, der ihn fangen möchte, da schon. Der Pokémon befindet sich ja nicht wirklich an dem Ort, nur die Nutzer wollen hingehen. Und da geht natürlich das Hausrecht der echten Welt vor.
Jetzt haben wir schon gehört, dass die Verbraucherzentralen gegen, also die Nutzungs- und Datenschutzbedingungen ja beklagen, möglicherweise sogar. Im Moment haben sie erstmal abgemahnt. Wenn Sie dann so schildern, welche besonderen juristischen Feinheiten es da gibt bei solchen Augmented Reality Spielen, aber überhaupt auch in der virtuellen Welt, könnte man sich fragen, ob wir nicht eigentlich auch andere Gesetze brauchen oder ob das, was wir haben, eigentlich überhaupt für so einen Zustand, für solche Spiele oder für solche Technologien funktioniert.
Na, ich wehre mich immer ein bisschen dagegen, wenn bei jedem neuen technischen Trend nach neuen Gesetzen gerufen wird. Relativ häufig sind gerade diese Maßnahmen, Gesetze technisch schlecht und das sind dann nur auf einen bestimmten Sachverhalt. In der Tat ist natürlich ja bei Produkten wie Pokémon sind Datenschutzthemen wichtig, das sind auch Verbraucherschutzthemen wichtig. Das möchte ich überhaupt nicht relativieren. Nur wir haben natürlich schon sehr strenge Datenschutzgesetze und wir haben auch schon sehr strenge Verbraucherschutzgesetze. Das heißt beispielsweise in Bezug auf den Schutz von Minderjährigen vor dem Geldausgeben in diesen Online-Spielen gibt es natürlich im ganz normalen bürgerlichen Gesetzbuch den Schutz von beschränkt geschäftsfähigen oder geschäftsunfähigen Personen. Das gilt in jedem Fall, das gilt in der Offline-Welt genauso wie in der Online-Welt. Wir haben zusätzlich für die Online-Welt noch das Widerrufsrecht, das auch sogar alle Verbraucher schützt, die da Geld ausgeben. Das heißt, wir haben, meine ich, hier schon einen guten Rechtsrahmen für alles. Wir haben dazu noch Werbebeschränkungen, die insbesondere Verkaufsaufforderungen an Kinder verbieten. Und es gibt natürlich auch, und das ist vielleicht das Wichtigste, die technischen Möglichkeiten, diese In-App-Käufe einzuschränken. Abgesehen davon muss man tatsächlich sagen, der Verbraucherschutz bei solchen Online-Welten ist in der Politik immer ein großes Thema, erst bei den Verbraucherzentralen immer ein großes Thema. Tatsächlich gibt es bei den Anbietern der Spiele sehr, sehr wenige Beschwerden von Nutzern. In der Regel wird das kulant dann über den Kundendienst gelöst, aber die Zahl der Echtnutzerbeschwerden ist verschwindend gering im Vergleich zu dem Raum, den diese Themen in der öffentlichen Diskussion einnehmen. Das heißt, zum Teil habe ich den Eindruck, dass es für die Institution wichtiger ist als die Verbraucher, die in der Hauptsache ein gutes Spielerlebnis wollen. Trotzdem in Bezug auf Datenschutz vielleicht noch ein Ratschlag am Ende. Wer nicht möchte, dass allzu viel über die eigene Person nachvollzogen werden kann, sollte sich bei Pokémon Go vielleicht nicht mit seinem Google-Mail-Account anmelden, sondern sollte vielleicht dafür eine eigene spezielle E-Mail-Adresse erstellen, mit der er sich anmelden kann. Dann wird schon relativ wenig auf ihn als Person nachverfolgbar.
Die Rechte in der Online-Welt. Dr. Andreas Lober, Rechtsanwalt in Frankfurt, spezialisiert auf Recht und Gesetz in der Online-Welt. Besten Dank für Ihre Informationen und Einschätzungen. Da hatte es der spielende Mensch in der analogen Welt doch einfacher, von dem Johann Heusinger 1938 schrieb, sein Homo Ludens war mit echtem Spiel befasst.
Echte Kultur kann ohne einen gewissen Spielgehalt nicht bestehen. Denn Kultur setzt eine gewisse Selbstbeschränkung und Selbstbeherrschung voraus. Eine gewisse Fähigkeit, in ihren eigenen Tendenzen nicht das Äußerste und Höchste zu sehen, kurzum zu erkennen, dass sie innerhalb gewisser freiwillig anerkannter Grenzen eingeschlossen ist. Kultur will noch immer in einem gewissen Sinn in gegenseitigem Einverständnis nach Regeln gespielt werden. Wahre Kultur fordert immer und in jeder Hinsicht Fair Play. Der Spielverderber bricht die Kultur selbst. Soll dieser Spielgehalt kulturschöpferisch oder kulturfördernd sein, dann muss er rein sein. Er muss nicht in Verblendung oder in Abfall von den Normen bestehen, die durch Vernunft, Menschlichkeit oder Religion vorgeschrieben sind. Er darf nicht der falsche Schein sein, hinter dessen Maske sich eine Absicht verbirgt, durch eigens für diesen Zweck gezüchtete Spielformen bestimmte Ziele zu verwirklichen. Das echte Spiel schließt alle Propaganda aus. Es hat sein Ziel in sich selber.
Johann Heusinger und der spielende Mensch, Homo Ludens, 1938. Das Spiel hat sich verändert, darüber haben wir jetzt viel gehört im Verlauf der Sendung. Das Spiel mit den Pokémon-Figuren ist der Anlass für diese Sendung. Es führt uns jetzt aber über die Spielewelt hinaus, in die Möglichkeiten der erweiterten Realität. Denn nicht nur die Spielewelt bedient sich der Technologie der Augmented Reality, schon längst hat sie Einzug gehalten in Fußballübertragungen, Architekturbüros oder in Navigationssysteme. Auch in die Kultur, in die Museen. In Berlin gibt es auf der Museumsinsel einen Vorgeschmack auf das Museum der Zukunft.
Wie wird das Museum der Zukunft aussehen? Werden sich künftige Generationen noch für historische Artefakte interessieren, die nicht animiert sind, sich nicht über Bildschirme bewegen oder dreidimensionale Räume bevölkern? Ein Besuch im Digitalisierungsprojekt CEDICUM auf der Berliner Museumsinsel ist wie ein Blick hinter die Kulissen der Museen der Zukunft. Ein 3000 Jahre altes Rollsiegel in einer Vitrine ist ein 3000 Jahre altes Rollsiegel. Betrachtet man es jedoch durch den Bildschirm seines Smartphones, Tablets oder wie auch immer die digitalen Endgeräte der Zukunft sein werden, dann ploppt eine Karte des alten Sumererreiches auf, erscheinen Jahreszahlen und Herrschernamen und bunte Landschaften. Bereits bei der Neueröffnung des Pergamonmuseums im Jahr 2025 könnten viele dieser schönen neuen Vermittlungsformen umgesetzt sein, hofft Markus Hilgert, Direktor des Vorderasiatischen Museums und CEDICUM-Projektleiter.
Museum ist immer ein körperliches Erleben, das ist gleichzeitig ein emotionales und ein intellektuelles Erleben. Und ich glaube, dass wir jetzt Erlebnismöglichkeiten schaffen können, die wir bisher in dieser Form nicht schaffen konnten, ohne auf das andere verzichten zu müssen. Niemand zwingt sie, mit diesen Hilfen oder mit diesen Zusatzangeboten durchs Museum zu gehen, aber sie können es.
Beispiel Ischtar-Tor. Jetzt läuft der Besucher einfach durch die eindrucksvolle, blau gekachelte Prozessionsstraße des antiken Babylon. Künftig, erläutert Hilgert, wird er das Bauwerk gleichzeitig zu verschiedenen Zeiten seiner Geschichte erleben können. Denn im Irak seien heute noch frühere Bauphasen der Prozessionsstraße erhalten.
Diese Baustufe, die heute im Irak noch zu sehen ist in Babylon, ist von Sci-Arc digitalisiert worden mit 3D-Technologie. Und jetzt haben wir auch unser Ischtar-Tor und unsere Prozessionsstraße 3D digitalisiert. Und die Idee ist schon, diese verschiedenen Digitalisate zusammenzuführen, auch gegebenenfalls mit Objekten, die in diesem Kontext gefunden wurden, damit sich der Besucher eben auch digital, virtuell durch die verschiedenen Bauphasen des Ischtar-Tors bewegen kann und damit eben auch einen Eindruck von der Technologieentwicklung oder von der Architekturgeschichte im Alten Orient hat.
Auch für die Wissenschaft eröffnen sich ungeahnte Möglichkeiten. Eine in 1000 Scherben zerborstene Keramikvase kann eingescannt und am Rechner zusammengepuzzelt werden. Fehlende Stellen werden einfach am Computer berechnet und im 3D-Plotter ausgedruckt. Oder Keilschrifttafeln. Die Keilschrift ist eine dreidimensionale Schrift. Ihre Zeichen wurden mit einem Griffel in weichen Ton gedrückt. Auf einem einfachen Foto sind sie kaum zu lesen. Im dreidimensionalen Scan eines Streiflichtscanners tritt die Schrift dagegen wunderbar plastisch hervor. Statt die kostbaren Originale an die Forscher herauszugeben, wie das bislang zumeist noch getan wird, können die Tafeln künftig wie in einer Art E-Bibliothek digital gelesen werden. Für Hermann Patzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, ist die 3D-Digitalisierung sämtlicher archäologischer Objekte die größte Herausforderung für die Zukunft. Seine Vision, das Museum, das offen ist für alle.
Alles zu haben, letztlich wird nur von der Wissenschaft genutzt, nicht von dem Besucher, von dem Nutzer der Museen. Aber klar ist, dass die Dinge, die digital zur Verfügung stehen, dann unentgeltlich für jedermann frei zugänglich sein sollen. Für den Forscher, für den Studierenden, für den Schüler, für jeden an Kunst und Kultur Interessierten.
Das Projekt, verkündet Patzinger froh, ist bis Ende des Jahres finanziert mit 400.000 Euro aus dem Etat der Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Doch langfristig soll weiter digitalisiert werden. 4 Mitarbeiter arbeiten hier ständig. Sie entwickelten unter anderem auch eine Scan-Technologie für Kriegs- und Krisenländer, die kostengünstig und vor allem transportabel ist. Denn 3D-Digitalisierung ist auch Kulturgutschutz, sagt Patzinger. Erst vor kurzem stand in London auf dem Trafalgar Square die Replik des Triumphbogens von Palmyra, den der IS vergangenes Jahr in die Luft gesprengt hatte.
Wie die Technik der erweiterten Realität unseren Museumsbesuch verändern wird, Christiane Habermals hat sich die Augmented Reality auf der Berliner Museumsinsel angeschaut. Das klingt verlockend, erweitert den Blick. Andererseits bleibt die Frage, wie verändert diese Erweiterung die Realität? Verschwimmen die Grenzen, lädt sie ein zur Flucht, zum Beispiel in Form eines Spieles? Bestimmt unsere Realität vielleicht sogar neu? Britta Neitzel, Medienwissenschaftlerin und Computerspielforscherin an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig. Guten Tag.
Guten Tag.
Die Warnung vor Medien gab es ja immer, egal ob es vor dem Buch oder vor dem Fernseher oder vor dem Computer war, immer wenn es neu war, wurde gewarnt. Kommt durch die Augmented Reality jetzt eine neue Dimension, durch die Realität und virtuelle Welt sich zu vermischen drohen wie nie zuvor?
Ja, natürlich unterscheidet sich Augmented Reality von unserer sonstigen Medienwelt. Aber eine Beeinflussung der Welt durch die Medien gab es immer schon, beziehungsweise Medien sind ja immer schon ein Teil der Welt überhaupt gewesen. Das heißt, so etwas, wenn man einen erweiterten Begriff der Augmented Reality annehmen würde, dann findet sich das zum Beispiel auch beim guten alten Fernsehen. Denn über das Fernsehen erfahren wir etwas über die Welt, sehen die Welt anders. In jedem Wohnzimmer steht oder stand ein Fernsehgerät und selbst dass die Möbel wurden um das Fernsehgerät herum gruppiert. Das heißt, da gab es auch tatsächlich schon ganz physikalische Veränderungen der Welt durch die Medien. Also das heißt, unsere Umwelt wurde augmentiert, erweitert. Hier ist natürlich etwas anderes, weil Augmented Reality im engeren Sinne ist, wie wir eben gehört haben, so eine spezielle digitale visuelle Technik, die es ermöglicht, dass jetzt in unserer Umgebung digitale Bilder auftauchen, mit denen wir auch handeln können. Das heißt, körperliches Erleben, der Umgang mit diesen digitalen Bildern wird dadurch ermöglicht, in unserer Umgebung.
Ja, und ich sehe ja diese Realität ganz anders, weil da eben zum Beispiel so eine Pokémon-Figur drinsteht. Vielleicht finde ich dann die Realität, die ich ohne Pokémon-Figur sehe, auf einmal langweilig.
Das ist möglich, dass Sie die langweilig finden. Andere finden sie vielleicht nicht langweilig. Also das sind wirklich solche Dinge, da kommt es dann auf die jeweilige Spielerin oder den jeweiligen Spieler an, inwieweit man dann das als wirklich Erweiterung oder auch als Bereicherung versteht oder inwieweit man sich gegebenenfalls dafür auch überhaupt nicht interessiert.
Ja, oder inwieweit man vielleicht auch auf eine gewisse Art und Weise dann reinfällt und in Anführungsstrichen und eben diese vielbeschworene Sucht, die ja dann immer wieder auch ja angeführt wird als großes drohende Seuche, dass die Leute dann davon nicht mehr loskommen oder auch die Gefahr von mir ist das Leben zu anstrengend, ich fliehe mich da rein.
Das gibt es. Das gibt es. Natürlich bei Einzelnen, gegebenenfalls auch bei vielen. Das ist aber etwas, was wir natürlich aus der Mediengeschichte schon lange kennen. Und diese Befürchtungen, dass man süchtig wird vom Fernsehen, vom Lesen, die sind ja uralt. Und das ist natürlich natürlich sind Computer und Videospiele damit schon quasi ihr ganzes Existenzleben bedroht von dieser Idee, dass es so süchtig macht. Also das heißt, die Möglichkeit besteht natürlich, dass man damit zu viel Zeit verbringt und dass man dann gegebenenfalls süchtig wird. Wobei Sucht ist natürlich ein Begriff, über den ich als Medienwissenschaftlerin im Prinzip wenig sagen kann, da das ein medizinischer Begriff ist. Mhm.
Aber im Sinne von Spaß an dem Eskapismus oder an einem Abhauen aus der Realität, das würden Sie dem durchaus zugestehen und das nicht nur negativ sehen?
Durchaus. Weil ich glaube, also vielleicht ist es gar kein Eskapismus, beziehungsweise man begibt sich nicht außerhalb oder in eine andere Realität, sondern man schert einfach aus dem täglichen Leben aus. Das ist halt gegebenenfalls eine Ergänzung. Und gerade ja, Eskapismus hat ja auch etwas mit Eskapaden zu tun. Das heißt, wenn, wie auch gehört, sich da 3000, das ist wirklich eine Menge, Menschen verabreden, um eine Nachtwanderung durch Frankfurt zu machen, dann hat das schon etwas Absurdes. Dann geht man da vielleicht auch hin, weil man bei diesem Blödsinn mitmachen will.
Ganz offensichtlich hat es
Spaß dann, hat.
Ja, eben macht es schon scheinbar auch Spaß.
Hat auch was Karnevaleskes.
Ja, Sie sind ja selbst als Computerspielforscherin sozusagen auch gezwungen. Wahrscheinlich macht es Ihnen sogar auch Spaß zu spielen.
Ja, teilweise so.
Wenn wir jetzt nochmal an Johann Heusinger denken, von dem wir gehört haben, Homo Ludens, da ist ja auch diese Idee, ich schärfe meine Persönlichkeit, ich entwickle Fähigkeiten durch das Spiel. Können Sie dem denn auch was abgewinnen in Bezug auf Computerspiele, auf Computerwelten? Schärfe ich mein Selbst?
Aus meiner persönlichen Erfahrung, wie Sie sagten, ich spiele ja selbst, lerne ich auch, kann ich sagen, dass ich auch immer etwas über mich selber lerne. Das heißt, das Spiel hat spezifische Regeln und sagt mir, tue dieses und tue das nicht. Und ich bin mit diesen Regeln konfrontiert und dann muss ich gegebenenfalls sagen, okay, das Spiel will jetzt von mir, dass ich meine Nachbarn ausraube. Ich fühle mich aber unwohl dabei. Das heißt, das ist eine Situation, in die wäre ich sonst wahrscheinlich nicht gekommen, weil glücklicherweise verlangt es ansonsten niemand von mir, dass ich meine Nachbarn ausraube. Und da sehe ich schon wieder etwas von meinen Grenzen. Und gerade bei Rollenspielen kann man gegebenenfalls auch einfach experimentieren mit anderen Identitäten oder Charaktereigenschaften.
Und das ist nicht nur furchtbar, sondern es kann auch Spaß machen, sagt Peter Neitzel, Medienwissenschaftlerin an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig. Vielen Dank. Und das war der Tag für heute und für diese Woche. Die Realität wird erweitert. Man muss nicht Pokémon Go spielen, um der Augmented Reality zu begegnen. Das ist klar geworden in dieser Stunde. Und es gibt durchaus Interessantes bei dem, was dabei entsteht. Falls Sie sich für das Spiel interessieren, seien Sie trotzdem gewarnt vor den Risiken und Nebenwirkungen. Leerer Akku, verprasstes Datenvolumen, leeres Konto, Datenklau und ein Suchtpotenzial steckt vielleicht auch drin. Neben den Gefahren, die sich durch einen kurzzeitigen Realitätsverlust ergeben, Treppen, Straßen, Flüsse, können zu Unfällen führen, wenn man nur noch auf das Smartphone starrt und alles schon passiert. Pokémon Go wird zu Mensch stürzt. Dann hört der Spaß auf. Gleich geht es hier weiter mit der Hörbar nach den Nachrichten in hr2 Kultur. Unsere Sendung können Sie nachhören unter hr2.de. Das Tagteam dieser Woche verabschiedet sich. Rainer Dachselt, Angela Fitsch, Birgit Spielmann, Dorothea Schuler und Burkhard Schmidt. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.